Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Stories. An meiner Seite ist die liebe Sarah O'Connor.
Hallo. Und die liebe Simone Finkenwirth.
Wir haben heute wieder jede Menge wunderschöne Bücher mitgebracht, starten aber naturgemäß mit einem Gedicht. Was hast du denn entdeckt?
Das Gedicht Löwenzahn von Peter Huchel. Leise segelt das Löwenzahnlicht über dein weißes Wiesengesicht, segelt wie eine Wimper blass in das zottig wogende Gras. Monde um Monde wehten ins Jahr, wehten wie Schnee auf Wange und Haar. Zeitlose Stunde, die mich verließ, da sich der Löwenzahn weiß zerblies.
Oh, das klingt aber hervorragend.
Oder?
Das ist so schön
und atmosphärisch. Zu diesem Sonnentag.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich dir sage, dass ich heute über Löwenzahntee gesprochen habe, wie gut der ist.
Ach, guck ja, mal.
So schließt sich der Kreis.
Herrlich.
Dann segeln wir direkt ins erste Buch und ich freue mich ganz besonders. Es ist ja eine Freude und Ehre gleichermaßen. Der Junge aus dem Meer von Garrett Carr, jetzt gerade frisch erschienen. Und dieses Buch hat vor Erscheinen schon für jede Menge Aufregung gesorgt, denn viele, viele Verlage wollten das Buch dieses irischen Schriftstellers haben. Und manchmal ist das bei den Büchern wie auf einem Viehmarkt. Da gibt es so eine Auktion und viele Verlage bieten Geld und nur einer bekommt den Zuschlag. Und in dem Fall hat es Rowohlt 100 Augen und ganz fantastisch. Also wir freuen uns sehr und Ehre auch deshalb, weil ich den lieben Frank Menden und Anne-Rose Beurich vertreten darf, denn wir haben dieses Buch als unser Monatsliebling für April, Must Read, ausgewählt. Worum geht es? Es ist eine irische Geschichte und sie spielt, wie es ja viele irische Geschichten so in sich haben, an einem kleinen Ort. Und dort wird eines Tages oder abends, ich weiß nicht mehr genau die Uhrzeit, ein Fass angespült und in diesem Fass befindet sich ein Baby. Und Mossi ist derjenige, der es findet, rennt damit ganz aufgewühlt und aufgeregt durch den Ort und statt es im Gemeindehaus abzugeben, übergibt er das dann der Gemeindeschwester. Und das Kind wird dort aufgebahrt. Kommen natürlich alle Menschen aus der Gemeinde, bringen dem kleinen Jungen allerlei Geschenke und es ist auch Ambrose dabei, das ist ein Fischer und der sagt dann den entscheidenden Satz, meine Frau kann gut mit Babys. Und so bekommt Ambrose und Kristen den kleinen Jungen mit nach Hause und sie sollen den erstmal provisorisch aufnehmen. Haben auch selber einen kleinen Jungen, das ist Brandon und der läuft in seinem kleinen Gitter hin und her. Und die beiden, also der Brandon und sein neuer Ziehbruder, werden Zeit ihres Lebens nie wirklich eng. Denn Brandon lässt seinen Bruder die Ablehnung spüren. Das ist eine wirklich unglaublich, finde ich, atmosphärisch ruhig erzählte Geschichte, aber mit Tiefgang, mit ganz vielen Momenten, die mich berührt haben. Und ich erinnere mich noch, ich hatte dieses Buch angelesen, weil der Verlag hatte uns eingeladen zu so einer kleinen Preview-Vorstellung. Und ich wollte es nur lesen, nur reinlesen und ich bin hängen geblieben und habe dann sogar von diesem Buch geträumt. Es ist dann irgendwie für mich immer ein ganz besonderes Zeichen. Garrett Carr erzählt die Geschichte der Familie, die auch nicht einfach ist. Also wir bewegen uns auch aus dem Kreise von Ambrose und Kristen heraus. Kristens Familie, der Vater, will halt immer gepflegt und umsorgt werden und ihre ältere Schwester fordert sie auch immer ein. Das ist nicht immer ganz einfach. Was das Buch aber auch so außergewöhnlich macht, sind noch zwei Dinge. Einmal ist es aus einer Wir-Perspektive erzählt und zum anderen fährt er mit uns aufs Meer, der Autor. Der hat dafür auch recherchiert. Und wir erfahren die Entwicklung der Fischerei. Es spielt in den 70er Jahren und es gibt tatsächlich dann auch große, große Veränderungen. Haben wir ja, hast du ja vielleicht auch schon mal gehört, dass ja dann die EU gewisse Richtlinien aufgestellt hat. Und davon bleibt auch unser Familienvater nicht verschont. Ein Buch, finde ich, voller Herzenswärme. Also für alle, auch muss ich jetzt doch mal vergleichen, Benjamin Meyers Fans, Offene See, die werden damit ihre Freude haben, weil natürlich auch die Natur, das Meer, das Raue hier auch atmet. Also ja, ein absolutes Herzensbuch und ich freue mich ganz doll, dass wir dieses jetzt nach draußen tragen. Und vielleicht kommt es ja auch auf die Liste der Lieblingsbücher der Unabhängigen.
Würde ich mir wünschen. Schön. Mhm. Ich habe jetzt auch direkt, während du erzählt hast, schon Bilder am Kopf gehabt. Oh, ich habe das Buch nämlich noch nicht gelesen, aber ich weiß, es ist eine unbedingte Empfehlung von euch dreien. Und das heißt, die Verlage haben sich ja dann gute Chancen ausgerechnet, ne?
Ja, dass auf jeden Fall.
Dass ein erfolgreicher Titel wird auf Deutsch.
Ja, also es sind auch, interessanterweise sind wirklich, als wir bei dieser Veranstaltung waren, auch alle Buchhändlerinnen und Buchhändler begeistert. Und du weißt ja, dass Frank und ich uns nicht oft einig sind.
Aber in diesem Falle, es gibt diese Ausnahmen.
Ja, also bitte unbedingt ausschlagen, reinlesen und glücklich sein. Der Junge aus dem Meer.
Sehr schön. Weißt du, ich mache direkt mit einem Rowohlt-Buch weiter.
Oh, fantastisch.
Ja, was für ein Zufall, oder?
Ja, was für ein Zufall. Ich erinnere mich,
ja, du hast davon schon. Genau, ich bin ziemlich begeistert davon. Das war tatsächlich mein erstes Buch des Jahres, also mein literarisches Kick-Off 2025 in der Originalsprache auf Englisch. Und es ist vor kurzem auf Deutsch erschienen, eben im Rowohlt Verlag. Und es heißt Märtyrer. Geschrieben hat es K.W. Akbar. Und es ist ein Debütroman. Der K.W. Akbar hat Lyrik geschrieben bisher. Und das ist jetzt sein erster Roman. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr angetan. Es heißt Märtyrer. Das Cover ist irgendwie ziemlich knallig, finde ich.
Ja, das hat, ja.
Ne? Mhm. Und also man guckt irgendwie drauf und ich finde, dass dieser Titel ja aber irgendwie vielleicht auch nicht so ganz unproblematisch ist. Mhm. Weil ich finde, Märtyrer, diesem Wort schwingt ja so eine Konnotation bei. Mhm. Also, worum geht es? Es geht um einen jungen Mann, der ist knapp 30, lebt, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo im Westen der USA und ist als kleines Kind vom Iran in die USA gekommen mit seinem Vater. Er ist leider drogenabhängig, Alkohol und andere Drogen und ist aber seit einiger Zeit bei den anonymen Alkoholikern mehr oder weniger erfolgreich. Und er hat mit seinem Dasein ziemlich zu kämpfen. Also natürlich durch seine Sucht, ganz klar, die ihm viele Schwierigkeiten bereitet. Er studiert Kunst und ist in seinen Mitbewohner verliebt. Aber das ist so ein etwas sehr, sehr Zartes, was er eben mit niemandem teilt. Aber wir als Lesende dürfen daran teilhaben. Und er vermisst ganz, ganz schrecklich eine Person in seinem Leben, die er nie kennenlernen durfte, seine Mutter. Und das ist wirklich ganz, ganz fürchterlich und tragisch. Seine Mutter, eine Iranerin, war in einem Flugzeug. Und zwar muss ich jetzt gerade mal gucken, wohin das unterwegs war. Auf jeden Fall wurde dieses Flugzeug, eine Passagiermaschine, wurde von den USA abgeschossen über dem Persischen Golf.
Oha.
Auf Verdacht, dass es sich um Terroristen handelt. Es war aber eine Passagiermaschine. Und das ist tatsächlich auch passiert. Und der unser namenloser Held, sage ich jetzt mal, ja, das ist natürlich ein unglaubliches Vorkommnis. Er war, wie gesagt, noch ein ganz kleines Kind. Aber, wie wir alle wissen, diese Dinge prägen uns natürlich. Und wir begleiten ihn. Wir begleiten ihn auf seinem Weg zu sich selbst, kann man sagen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen seltsam klingt.
Nein, finde ich schon.
Aber ne, also es ist irgendwie auch eine absolute Emanzipationsgeschichte, eine Geschichte des sich selbst finden, sich selbst kennenlernens, sich auf sich selbst einlassen. Und es ist aber auch eine Geschichte seiner Familie. Wir dürfen auch aus der Sicht seiner Mutter lesen, die er ja nie kennengelernt hat, und auch seines Vaters, der als wirklich traumatisierter Mensch mit seinem kleinen Baby in die USA gegangen ist und dann jahrzehntelang in einer Hühnerfabrik geschuftet hat. Mhm. Und auch die Geschichte seines Onkels, der ein Kriegsversehrter ist, der hat gekämpft in der Armee und seine Aufgabe war es, quasi auf dem Schlachtfeld, wo die ganzen verwundenen Sterbenden lagen, nachts auf einem Pferd zu reiten und diesen hochverwundeten, sterbenden Menschen zu signalisieren, ihr kommt jetzt in das Himmelreich, ich bin da, und ihnen Hoffnung zu geben. Und das gab es tatsächlich auch, diese Funktion im Krieg. Also ganz, ganz interessante Aspekte.
Was man da alles noch erfährt.
Total. Und dann lernt unser Held eine Frau kennen, eine Künstlerin, auch aus dem Iran. Und die hat eine Ausstellung in New York. Und zwar kann man als Kunsthallenbesucher mit ihr sprechen. Und sie ist vor Ort, während sie eigentlich im Sterben liegt. Also sie stellt ihren eigenen Sterbeprozess aus. Und da fängt unser Held total Feuer und reist dahin, weil er eben dieses, weil für ihn ist sie wie eine moderne Märtyrerin. Und zwar nicht im Sinne von zum Beispiel Selbstmordattentätern, die ja auch irgendwie Märtyrer sind, sondern in dem Sinn, dass man, wenn man ja schon geht, also stirbt, das auf eine Art macht, die nicht nur einem selbst, sondern auch anderen noch etwas gibt. Und das ist so ein zentrales Thema dieses Buches. Es hört sich jetzt alles vielleicht auch so ein bisschen wild an. Das ist es auch,
ist es
tatsächlich.
Doch auch,
es ist es auch. Mhm. Es ist wild, es hat so was Ungeschliffenes, aber gleichzeitig was sehr Lyrisches und etwas sehr, sehr Witziges. Also ich fand es so humorvoll an Stellen, so kreativ, so interessant. Ich habe wirklich so ein Buch noch nicht gelesen.
Es klingt sehr, sehr ungewöhnlich, ne?
Es ist wirklich ein sehr ungewöhnliches Buch. Du merkst dem Autor an, dass er auch Lyriker ist. Es ist eine wunderschöne Sprache. Es hat mich wirklich sehr berührt. Es hat mich überrascht. Und ja, ich habe nebenbei wirklich noch einiges gelernt. Also
kommt hier auf meinen Stapel.
Ja, es ist wirklich richtig toll. Jetzt höre ich auch auf. Ich glaube, ich habe ziemlich lange geredet.
Nein, das macht überhaupt nichts. Es ist perfekt. Du hast es wunderbar zusammengefasst und es macht richtig Lust, das zu lesen. Und steht vorne, ist auch ein Blurb von John Green drauf, ne?
Genau. Er hat geschrieben, ich werde diese Geschichte und die Menschen darin für den Rest meines Lebens in mir tragen. Und genau so ist es auch. Das ist wirklich, das hat so was ganz Profundes. Und gleichsam was ganz Leichtes. Also wirklich eine ganz, ganz interessante Mischung. Und ich hoffe, dass der Rowohlt Verlag auch mit diesem Titel erfolgreich sein wird. Also ich werde dazu beitragen, hier in der Buchhandlung auf jeden Fall.
Wir geben unser Bestes.
Genau.
Toll. Schön. Wir kehren jetzt zurück in die heimatlichen Gefilde, und zwar ans alte Land. Und dort treffen wir eine junge Frau, Anna. Heißt sie, die wartet eigentlich auf ihre Schwester oder sie fiebert mit ihrer Schwester, mit ihrer Zwillingsschwester Yael, einem großen Ereignis entgegen. Rebecca Frank erzählt in Stromlinien ein packendes Familienszenario, aber von vorn. Ich bin tatsächlich so eine Art Patin für dieses Buch, denn ich hatte das Glück, dass ich Stromlinien schon lange, lange, lange bevor es im Buchhandel erschienen ist, als Manuskript erhalten habe, doch mal mit der Bitte, doch da mal reinzugucken. Denn Anne-Rose Beurich war ja vom Echo der Gezeiten seinerzeit sehr begeistert. Und so neugierig wie ich bin, habe ich gedacht, okay, schaust du mal rein. Und dann habe ich das ganze Wochenende durchgesuchtet, weil Rebecca Frank es tatsächlich gelingt, einen Spannungsbogen aufzubauen. Sie hat hier nämlich drei Geschichten miteinander verbunden. Kehren wir zurück zur Anfangssituation. Anna und Kehl warten auf die Entlassung ihrer Mutter. Die ist nämlich im Gefängnis und die beiden sind 17 und jetzt ist der große Tag endlich gekommen, aber plötzlich ist ihre Zwillingsschwester Yael verschwunden. Sie erreicht sie nicht übers Handy und kann sie nicht aufspüren und fragt sich natürlich, was ist passiert, ist in großer, großer Sorge. Und parallel schlittern wir direkt hinein und folgen ihr. Wir folgen auch der Geschichte ihrer Mutter, warum sie dort ist, wo sie gerade ist, was passiert ist. Und außerdem erzählt sie auch die Geschichte des Großvaters Gunnar. Fängt 1923 an. Das Ganze wirklich steigert sich mit jeder Seite und ich weiß noch, als ich den Roman gelesen habe, dachte ich, boah, also für ein zweites Buch ist das ja echt viel, was die Autorin hier beherrscht. Hab dann aber bei der Recherche gesehen, dass Rebecca Frank noch unter einem anderen Namen, Rebecca Eder, bereits zahlreiche historische Romane veröffentlicht hat. Der Autorin ist historischer Stoff sehr, sehr wichtig. Den arbeitet sie immer mit ein. Und hier geht es auch um eine Insel, auf der, ist mir leider jetzt der Name der Insel entfallen, aber dort steht ein Gefängnis. Darum geht es auch. Das ist hier im Umland. Sie nimmt uns aber auch wieder schon, wie in Echo der Gezeiten, mit hinein in die Natur. Also man hat das Gefühl, man ist dort an der Elbe im alten Land und es flirrt und es zwitschert und man hört das Wasser rauschen und gleichzeitig ist man komplett irgendwie atemlos in dieser Geschichte gefangen. Und mir hat der Roman auch so ein bisschen an einen Krimi erinnert, wobei ein reiner Krimi ist es nicht. Ne? Also es ist schon eine Familiengeschichte, sehr, sehr atmosphärisch und stimmungsvoll. Nimmt sie uns Leserinnen und Leser mit hinein und ich finde diese Covergestaltung auch phenomenal, oder? Sieht echt schön aus.
Wollte ich gerade auch nochmal kommentieren. Mhm. Das ist wirklich ein unglaublich gelungenes Cover. Richtig toll. Also man möchte es wirklich auch in die Hand nehmen und reinschauen. Und du stehst auch hinten drauf, Simone.
Ja, ich stehe auch hinten drauf. Das hat mich besonders überrascht. Ja, ist wirklich ganz, ganz besonders. Ja, also meine Patin Rebecca Frank, die wir jetzt auch diesen Monat dann im Coffee Talk haben, so rein zufällig.
Wie das wieder passt.
Ja. Genau, also für alle, die Familiengeheimnisse lieben, eine gut erzählte Geschichte und die genauso in Naturbeschreibungen aufgehen wie ich. Und Anne-Rose Beurich liest es wohl auch gerade und findet es auch ganz schön.
Toll.
Ja.
Super schön.
Jetzt kreische ich wie wir sonst. Ja. Entschuldigung da draußen.
So, jetzt kommen wir zu einem Be the First to Read It. Das gibt es nämlich bisher ausschließlich im englischen Original, was sich aber auch bald ändern wird.
Ich freue mich schon so drauf auf das Deutsche.
Ja, es ist wirklich auch was ganz Besonderes, finde ich. Es heißt The Ministry of Time von Kaylian Bradley. Es hat wirklich ein bisschen gebraucht, bis dieses Buch und ich zusammengekommen sind. Ich hatte es sogar schon mal mit bei mir zu Hause, um es dann wieder hier in den Laden zu bringen, um es dann nochmal wieder mitzunehmen. Ich weiß nicht warum, es war irgendwie so.
Es hat mich einfach nicht losgelassen.
Es hat mich nicht losgelassen. Und ich habe dann irgendwie gedacht, oh, ich möchte irgendwie was Unterhaltsames lesen, aber trotzdem soll das eine Tiefe haben? Soll das irgendwie so eine was Profundes haben. Und ich finde, das ist ein ausgesprochen, es hat genau das mir beschert, was ich wollte. Es hat sogar so einen kleinen Science-Fiction Einschlag. Und zwar spielt das Buch in einer sehr nahen Zukunft. Und in dieser sehr nahen Zukunft sind Zeitreisen normal. Beziehungsweise jetzt noch nicht so normal wie Busreisen oder so, aber es wird wirklich fleißig dran geforscht und es konnten auch schon Menschen aus vergangenen Zeiten zu uns geholt werden, also in die Jetztzeit. So geschehen auch mit Commander Gore, der mit auf der Franklin-Expedition in der Arktis war. Und wir wissen ja alle, wie diese Expedition leider ausgegangen ist. Und dieser Commander Gore war einer von denen, die wirklich am längsten überlebt haben in der Arktis, bis er von jetzt auf gleich nicht mehr da war. Und auch seine Leiche nie gefunden wurde. Und warum nicht? Weil er in unsere Jetztzeit geholt wurde, mittels einer Zeitmaschine. Und dann ist es so, dass dieses Ministerium der Zeit, wie es heißt, stellt allen Zeitreisenden, also die, die aus der Vergangenheit geholt wurden, sogenannte Bridges, dann auf Deutsch eben Brücken zur Seite, Menschen, die sie einführen in die Jetztzeit. Und bei dem Commander Gore ist es eine junge Frau mit einer kambodschanischen Mutter und einem amerikanischen Vater. Die fängt an, in diesem Ministerium zu arbeiten. Und sie wird jetzt für ein Jahr an seine Seite gestellt, und zwar auch sehr nah, denn sie leben zusammen. Haben so eine Art Wohngemeinschaft in London.
Ist ja verrückt.
Total. Und ich meine, man muss sich vorstellen, er kommt von 1847. Und dann ist er plötzlich in der Jetztzeit auch noch so ganz leicht in unserer Zukunft und ist natürlich völlig verwirrt. Und es gibt natürlich die herrlichsten Situationen, wie er zum Beispiel einen Fernseher entdeckt oder ihren Laptop oder als er absolut nicht verstehen kann, was Spotify ist und wie das funktioniert und wie es sein kann, dass man immer und immer und immer wieder jegliche Musik abrufen kann. Das kann er einfach überhaupt nicht begreifen. Er war bisher nur auf Konzerten, auf klassischen. Oder auch der Haartrockner, also der Föhn. Solche Sachen. Der Toaster, meine Güte, alles eigentlich. Ist wirklich völlig verrückt. Und das führt natürlich zu den herrlichsten Dialogen und natürlich auch zu Missgeschicken. Und dann ist er ja auch nicht alleine geholt worden, sondern es sind auch andere Menschen in unsere Jetztzeit geholt worden. Aus unterschiedlichen Epochen. Und dann wird sich angefreundet, dann gibt es einen Stammtisch und dann werden alle immer nur bei ihren Jahreszahlen genannt. Und naja, die junge Frau, also seine Brücke sozusagen, sie findet ihn schon mächtig attraktiv. Sehr. Und genau, das sei erstmal einfach nur so angemerkt. Und dann ist es aber so, dass sie feststellt, dass in diesem Ministerium Dinge passieren, die vor den Mitarbeitern verheimlicht werden sollen. Und sie fängt so ein bisschen Feuer und fragt sich, was kann das wohl sein, und fängt an, so ein bisschen zu recherchieren. Und dann kommen die alle einem wirklich etwas Unglaublichem auf die Spur. Das werde ich natürlich nicht verraten. Ich sage nur so viel. Es ist ein wahnsinnig überraschendes Ende. Eine ganz zarte Liebesgeschichte, die sich ganz wunderbar langsam entwickeln darf, wie so eine Pflanze, die sich so langsam nach und nach öffnet. Das ist ganz herrlich. Ich mag nämlich eigentlich überhaupt keine Liebesgeschichten lesen. Damit war ich wirklich sehr einverstanden. Diese Charaktere sind wunderbar gezeichnet. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin mit denen dabei. Und ich war ganz traurig, als es vorbei war. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass die Kaylian Bradley damit weitermacht. Ach, es muss schön, ja. Meiner Meinung nach wirklich auch noch einen zweiten und auch gerne einen dritten Teil geben. Und natürlich eigentlich auch eine Verfilmung. es macht so einen Spaß, Simone.
Das ist auch wieder so ein ganz ungewöhnlich. Also es geht auch wieder in die Märtyrer-Richtung.
Ja, tatsächlich.
Das ist schön.
Und auch sprachlich ist das toll. Es ist überhaupt nicht, es hat wie gesagt diese Leichtigkeit und diesen Witz und dann aber auch natürlich sehr viel Ernstes und natürlich auch sehr viel Aktuelles. Und auch, was dem Commander auch immer wieder wirklich aufstößt, ist, wie überwacht wir eigentlich sind in unserem täglichen Leben mit unseren ganzen Devices, die wir alle so haben. Das kann er überhaupt nicht verstehen. Warum wir nicht einfach mal nur für uns sein können. Also lest dieses Buch, es ist wirklich ganz herrlich und wie gesagt, kommt jetzt auch im April auf Deutsch.
Genau, beim Blessing Verlag haben wir natürlich auch vorgemerkt. Und das Buch ist auf der Longlist vom Women's Prize.
For Fiction. Danke, dass du das noch sagst. Das hätte ich jetzt vergessen.
Schön. Ach, wie cool. Da freue ich mich. Freue ich mich.
Ja.
Jetzt,
oder freue ich mich auch drauf, jetzt auf dein drittes Buch.
Was mir sehr am Herzen liegt, habe natürlich gerade festgestellt, naja, gibt gewisse Ähnlichkeiten zur Vorgängerin, aber Rebecca Frank, mir ist dieses Buch wirklich sehr, sehr wichtig. Es ist mein zweites Herzensbuch. Also ich habe ja viele Bücher schon gelesen und es gibt ja so bestimmte Bücher, die man ganz besonders liebt. Das erste, das war die Kolonie von Audrey McGee. Und Wildhof von Eva Strasser ist das zweite. Es ist erschienen im unabhängigen Wagenbach Verlag.
Und es sieht wunderschön
sieht toll
aus.
Ne? Mhm. Danke, ja. Ich weiß noch, als ich den Klappentext gelesen habe, dachte ich, ja, okay, ja, ist jetzt auch mir nichts Neues. Aber dann wurde ich etwas Besseren belehrt. Es geht in dem Buch um eine junge Frau, um Lina. Sie ist Ende 20, steht kurz davor, 30 zu werden, und sie kehrt zurück nach Wildhof, ihren Heimatort, den sie nach dem Abitur schnell verlassen hat. Warum, erfährt man auch während der Lektüre. Der Anlass ist leider kein so schöner, denn ihre Eltern sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und Lina steht nun einerseits vor der Aufgabe, das Haus, ein großes Haus, ist zu verkaufen. Und andererseits auch die Beerdigung durchzuführen und ihre Eltern unter die Erde zu bringen. Und als die junge Frau dort ankommt, ist irgendwie alles wie immer, aber trotzdem auch seltsam. Es passieren im Laufe der Geschichte komische Dinge. Vielleicht nochmal ganz kurz zu Lina. Lina ist auch wieder ein Zwillingsmädchen. Ihre Schwester Luisa ist damals verschwunden und wurde bis heute nicht gefunden. Und das ist sozusagen eine Wunde im Herzen dieser jungen Frau, die damit leben musste und deswegen auch abgetaucht ist in die Anonymität der Großstadt. Heute ist sie eine erfolgreiche Entwicklerin. Sie entwickelt Apps und wird jetzt auch, während sie dort ist, in ihrem Ort immer wieder von Nachrichten der Firma bombardiert, und dann fängt die Erzählerin an zu knurren. Sie knurrt sehr gerne. Schon sehr sympathisch, oder?
Total.
Und Lina hat noch etwas. Sie hat eine geballte Ladung an Wut in sich, was sie eines Tages zu einer Handlung auf Arbeit geführt hat, die bestraft wurde. Nun ist sie auf Bewährung frei und ihre Bewährungshelferin nimmt natürlich auch immer wieder Kontakt zu ihr auf. Es passieren in dem Ort aber auch einerseits seltsame Dinge oder im Haus. Plötzlich fängt die stillgestandene Kuckucksuhr an wieder zu drehen. Sie sieht ihren verstorbenen Hund aus der Kindheit. Auch ein Ball, der eigentlich ziemlich runtergerockt war, liegt irgendwie aufgepumpt und frisch auf der Rasenfläche des Grundstücks. Und wenn man jetzt denkt, oh, ist das magischer Realismus, darf ich natürlich nicht aufklären. Es passt aber ganz fantastisch in dieses Buch. Und was auch wirklich sehr schön ist, das sind die alten Schulfreundinnen und Freunde, die sie natürlich aufsuchen und auch wieder die Verbindung zueinander aufgreifen. Und wenn sie aber gar nicht mehr weiter weiß, also Lina verliert sich doch sehr häufig dann in Alkohol, muss parallel auch noch dafür sorgen, dass Interessenten für das Haus, es sind drei, dass sie die durchführt und dass sie das Haus verkaufen kann. Aber wenn gar nichts mehr geht, dann hilft die Natur. Mhm. Und dafür findet Eva Strasser wirklich ganz, ganz schöne Worte. Und weil du ja vorhin sagtest, lyrisch ist auch eine sehr poetische Sprache. Die Autorin hat auch Drehbücher geschrieben. Das merkt man an. Also es ist wirklich sehr, sehr gut aufgebaut. Und sie hat auch Philosophie studiert. Und das spürt man ihren Zeilen. Und ich habe jetzt tatsächlich auch eine kleine Passage zum Vorlesen mitgebracht, damit man so ein bisschen das Gefühl bekommt. Lina hat keine Kinder und keinen Mann. Und das Haus, das sie hat, will sie nicht. Sie lässt sich in die Wiese fallen. So ist das nun mal mit der Vergangenheit. Springt einen an wie ein hechelnder Hund, schmeißt einen in den Graben. Das war keine Absicht. Die macht nichts. Die will nur spielen. So ist sie halt, ungestüm und wild, und will überall dabei sein, ist immer auf der Suche, obwohl sie im Heute nichts verloren hat.
Wunderschön.
Ganz wunderschön. Also ist auch ein absolutes Herzensbuch von so vielen Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Mhm. Von Büsum über Leipzig und Hamburg sind ganz viele davon begeistert. Und ja.
Ich finde auch, dass das Cover so erfrischend unmodern daherkommt. Ja. Mhm. Also ganz anders als ja die Covergestaltung. Oh ja, da ist eine Schnecke.
Die sehe ich zum ersten Mal.
Ja. Also hat sowas Ja, das gefällt mir sehr an dem Buch. Mal nicht so dieses knallige Bam, guck mich an, sondern so ein bisschen was Zurückhaltenderes. Understatement könnte man vielleicht
total
sagen.
Ja, total.
Richtig
perfekt.
Schön.
Vielen Dank. Schön.
Und es passt auch sehr gut zu dem Cover meines nächsten und letzten Buches für heute.
Schön.
Die sind wirklich so die gleichen Farben. Das heißt, keine Zeit verlieren. Und geschrieben hat es Ursula K. Le Guin, die Grande Dame der amerikanischen Science-Fiction-Literatur, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall.
Und im Untertitel heißt es auf der deutschen Ausgabe über Alter, Kunst, Kultur und Katzen. Und es gab es schon mal auf Deutsch, ist aber schon einige Jahre her. Und jetzt hat es der unabhängige Golconda Verlag nochmal rausgebracht. Ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Ausgabe geworden. Mhm. Im Original gibt es als Taschenbuch. Und die Ursula K. Le Guin hat posthum für ihre Essays noch einen Literaturpreis bekommen. Sie ist 2018 verstorben, in einem recht hohen Alter, also Ende 80 war sie auf jeden Fall, 89, vielleicht war sie auch schon Anfang 90. Und das Herrliche ist, sie hat tatsächlich mit über 80 Jahren angefangen, Essays zu schreiben. Und inspiriert hat sie José Saramago, weil der nämlich Blogs geschrieben hat. Mhm. Und ist sie eines Tages auf seine Blogs gestoßen und hat ihre Leidenschaft dafür entdeckt und fand die so großartig und dachte sich, oh, das probiere ich doch auch mal. Und sie kann es. Also sie kann nicht nur diese wunderbaren Mehrteiler schreiben, wie zum Beispiel den Erdseezyklus, dieses unglaubliche Epos oder The Left Hand of Darkness oder The Dispossessed. Wirklich, das sind unglaublich tolle Bücher, wirklich alle immer sehr komplex. Für eins ihrer Bücher hat sie sich auch im Prinzip so eine Sprache ausgedacht. Also wirklich eine unglaublich talentierte und bewundernswerte Autorin und auch Frau. Und sie kann eben auch dieses Kurzformat Blogs oder man kann auch sagen Essays. Und ich habe mich so verliebt nochmal neu in sie. Ich habe reingelesen, hatte das Gefühl, ich habe hier gerade eine sehr, sehr gute, liebe Freundin getroffen. Sie ist so klug, Simone, und sie ist so witzig dabei. Und ich glaube einfach auch, dadurch, dass sie in diesem fortgeschritteneren Alter schon war, als sie angefangen hat, diese Blogs zu schreiben, war sie auch im Prinzip, ich sage es, wie es ist. Ich muss überhaupt um nichts herumreden oder schreiben. Ich sage es, wie es ist. Und das macht sie aber auf die amüsanteste und eleganteste Art und Weise. Ich habe mich vorhin gerade mit einer sehr, sehr lieben Kundin von uns unterhalten, die das Buch neulich mitgenommen hat. Und sie sagte, Frau Connor, das ist ja wirklich so toll. Ich musste schon ganz viel lachen, aber auch ein bisschen weinen. Da habe ich gesagt, ja, ich kann das total verstehen. Da ist wirklich alles dabei. Natürlich geht es um den Literaturbetrieb. Da hat sie sehr viel zu sagen, auch Kritik zu äußern. Es geht um die Stellung der Frau, um die Gleichberechtigung. Sie ist auch immer engagiert gewesen, wenn es um Gerechtigkeit ging. Es geht um einen Literaturpreis, den Sartre-Preis, von dem ich noch nie gehört habe.
Ich auch nicht.
Und das ist nämlich ein Preis für abgelehnte Literaturpreise. Den hätte sie gerne mal bekommen. Und es geht darum, wie sie sich ihren Kater ausgesucht hat und wie ein anderer Kater sich sie ausgesucht hat. Es geht...
Der Herz allerliebst.
Absolut. Es geht ums Thema Altern, um das Thema Jugend, um Leserbriefe von Kindern auch schon, die sie besonders toll findet. Es ist wirklich so viel dabei und eine messerscharfe Analytikerin auch unserer Gesellschaft und natürlich eine Kritikerin der USA, in der sie ja nun mal auch gelebt hat. Also auch sehr, sehr viel Zeitgeistiges ist drin enthalten. Ich finde, es ist eine richtige Schatzkiste.
Und das sind auch so kleine, feine Geschichten, die man so portionsweise auflesen kann. Ich hatte die erste hatte ich schon gelesen, hat mir große, große Freude bereitet. Also es ist schon echt ein schönes, schönes Geschenk auch.
Absolut, ein richtig, richtig schönes Geschenk für sich selbst und andere natürlich.
Oder für den Osterhasen.
Oh ja, genau. Also keine Zeit verlieren.
Keine Zeit verlieren. Großartig. Ach, wie schön. Ich hatte mal eine Kollegin, die war auch große, große Fangirl von dieser Autorin.
Ja.
Und ich glaube, mich auch richtig zu erinnern, dass es demnächst auch nochmal neue Erzählungen von ihr gibt beim Fischer Verlag.
Gibt es auch. Und was ich dazu auch noch, gut, dass du das sagst, was ich unbedingt erwähnen wollte, ist, man muss die Autorin nicht kennen und auch vor allen Dingen ihre Werke nicht kennen, auch kein ausgewiesener Science-Fiction-Leser oder Leserin sein, um diese Essays wirklich sehr wertschätzen zu können und wirklich Spaß daran zu haben.
Ach toll. Ja, vielen Dank.
Ja, ich danke dir.
Das waren fantastische Bücher, auf die ich mich auch jetzt hineinstürzen
werde. Ja, unbedingt.
Wir gucken jetzt nochmal auf den Kalender.
Oh ja, genau.
Am 4. Mai, an dem Sonntag, haben wir unsere nächste Podcast-Folge. Bis dahin sind wir aber natürlich hier da und versorgen Sie und euch mit tollen Buchtipps auch zum nahenden Ostergeschäft.
Ganz genau. Und kommt gern einfach rein und guckt in die Bücher, die wir gerade vorgestellt haben. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei.
Wir würden uns freuen. Also bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.